Die italienische Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Immer mehr Mitglieder der Cosa Nostra gehen zum Psichiater, so enthüllte es ein italienischer Professor. Sind es alle Weicheier geworden, die ehemals so harten Kerle, die über Leichen gehen? Das kann man bestimmt nicht sagen, bei all dem Bösen, den vielen Bluttaten und dem Töten, das sie verbreiten. Aber das selbsternannte, selbstgegebene Gesetz des Schweigens, die Omerta, über all diese Schuld, das macht ihnen schwer zu schaffen. Sie meinen, das Böse in der Gewalt im Griff zu haben, aber umgekehrt ist es, das Böse hat sie in der Gewalt. Das Böse bestimmt ihr Leben und macht es krank und kaputt. Die Schuld, auch wenn sie ganz geheim gehalten wird, bestimmt das Leben. Diesem Teufelskreis, jawohl diesem teuflischen Kreislauf, ist nur zu entrinnen, indem Schuld bekannt, gesühnt und in diesem ganz speziellen Fall eine ganz neue Identität erlangt wird. Ohne Wenden der Schuld, ohne Begnadigung, können wir kein wirklich glückliches Leben führen. Alle werden wir schuldig, ich auch. Wir werden alle an gewissen Punkten schuldig. Alle sind wir Sünder. Es gibt immer wieder kleine oder auch große Begebenheiten, wo wir mit unserem Denken und Handeln nicht dem Willen Gottes entsprechen und Sünde sich in unserem Leben wirksam ausbreitet. Ohne Vergebung können wir kein wirkliches Leben haben, sonst beherrscht die Schuld uns. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir schon unsere Kinder lehren, sich zu entschuldigen nach falschem Tun. Noch wichtiger dabei ist, dass wir es ihnen vorleben. Das heißt, auch wir Eltern, wir Erwachsenen und Großeltern sollten uns untereinander entschuldigen und auch unsere Kinder und Enkel um Entschuldigung bitten, wenn wir Unrecht aneinander getan haben. Entschuldigung, diesen Ausdruck gebrauchen wir ja in der Regel. Wir bitten Menschen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Lehrer um Entschuldigung. Wir sind zu spät gekommen, ich habe es verschlafen, die Bahn war weg. Bei Versäumnissen also, bei Unachtsamkeiten, die dann zu Fehlern führten. Und wir bitten andererseits um Entschuldigung, was meines Erachtens noch tiefer geht, wenn wir Menschen verletzt haben. Zum Beispiel durch leichtes Gerede oder wie man ja sagt, durch Geschwätz. Wir bitten um Entschuldigung, wenn wir Personen einfach nicht beachtet haben. Wenn wir die Würde eines Menschen, also meines Gegenüber, verletzt haben. Wir bitten um Entschuldigung, wo Lieblosigkeit mein Reden und Tun zu meinem Nächsten bestimmt hat. Ganz selten kommt es vor, dass wir in solchen Augenblicken wortwörtlich um Vergebung bitten. Sagen wir, vergib mir, wo ich an dir schuldig geworden bin. Doch wo wir uns entschuldigen, um Verzeihung bitten, genau da ist die Vergebung gemeint. Auch im öffentlichen Leben begegnet uns dies. Im Frühjahr, vielleicht 2-3 Monate her, da verglich die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen die polnische Regierung mit der unsäglichen Nazi-Diktatur des Dritten Reiches und setzte sie ihr gleich. Also gesagt, die Brüder Kaczynski, das ist so ähnlich wie früher im Dritten Reich. Also, sofort ging ein Aufschrei durch unser Nachbarland. Sie muss sich entschuldigen. Riesenempörung im polnischen Nachbarland. Ganz anders als diese Frau hat in den 1970er Jahren Willy Brandt als damaliger Bundeskanzler gehandelt. Er ging vor dem Ghetto-Mahnmal in Warschau auf die Knie und entschuldigte sich für die furchtbaren Gräuel, die dem jüdischen und dem polnischen Volk von Deutschen angetan wurden. Diese Woche oder 10 Tage zurück haben wir im Fernsehen auch öffentliche Entschuldigungen gesehen, Geständnisse des Dopings, falschen Verhaltens im Sport und teilweise Entschuldigungen. Bei einem Sportler hatte ich den Eindruck, er meint das ehrlich. Und ich denke da an Erik Zabel. Ich hatte den Eindruck, er meinte das ehrlich, wenn er besonders an die Jugend und an seine eigenen Kinder dachte und sich entschuldigte für das, was er an Unrecht getan hatte. Vor 3 oder 4 Jahren haben wir schon mal eine große öffentliche Entschuldigung durch alle Medien hier in Deutschland erlebt. Und ich meine, das war auch eine ehrliche Entschuldigung. Der Journalist Michel Friedmann, der damals eine ganz führende Talkshow hatte, und in seiner Talkshow immer als die moralische Instanz schlechthin auftrat. Das war der Gutmann von allen Seiten, der alles richtig macht und alle anderen machten alles falsch. Hatte ganz plötzlich Affären mit Frauen und Drogenprobleme. Der Mensch, der so als der Gutmensch, der Saubermann da stand. Nach einiger Zeit seiner Neuorientierung entschuldigte er sich ganz öffentlich bei seiner Partnerin und bei seinem Publikum. Das fand ich sehr bemerkenswert, also bei uns allen, denen wir immer zugeguckt haben. Er entschuldigte sich bei seinem Publikum und änderte sein Leben. Wenn ich das so betrachte, solche Fälle, Menschen haben versagt, Menschen sind schuldig geworden an anderen, teilweise an mir. Und es ist ganz offensichtlich geworden, sie sind in die Öffentlichkeit getreten und haben um Vergebung gebeten. Da fällt mir Jesus ein, wie er sich verhalten hat in ähnlichen Fällen. Was sagte Jesus, als man die auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin zu ihm brachte? Zu den Ordnungshütern und umstehenden Männern spricht Jesus: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Als sie dann alle verschwunden waren, erwartet die Frau ihr Urteil von Jesus. Denkt sie, jetzt kommt's. Und Jesus sagt: Ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist heilende und lebensrettende Anweisungen des Heilandes Jesus Christus. Eine heilende, ins Leben hinein heilend wirkende Anweisung von Jesus Christus. Die Sünde verliert ihre Macht, wenn sie öffentlich oder offen vor anderen Menschen bekannt wird. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und ich glaube, wir brauchen es, entschuldet zu werden. Die nicht entfernte, die nicht vergebene Schuld hemmt unser Leben und beeinträchtigt unser Glück. Und Lebensglück, danach sehen wir uns doch. Das ist doch das, was wir erstreben. Darin wollen wir gern leben. Glücklich, selig ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. So sagt es schon der Psalmist. Aber wir können uns nicht selbst entschulden. Schuld kann nur von unserem Gegenüber abgenommen und vergeben werden. Gott nimmt die Schuld ab und wirft sie in die tiefsten Tiefen des Meeres. Das heißt, er tut sie so weit weg, dass wir nicht mehr drankommen. Ganz weit weg entfernt. In diesem Zusammenhang fällt mir ein geflügeltes Wort ein. Wir sagen dann schnell: Ach, Schwamm drüber, vergeben, vergessen. Das ist totaler Quatsch, totaler Irrsinn. Wir Menschen sind so gebaut, dass diese Ereignisse, Verletzungen und Ähnliches sich ganz tief in unser Hirn eingraben. Da sind sie wie auf einer Festplatte gespeichert. Wir können sie nicht mehr vergessen. Aber durch Vergebung können wir an Jesus Christus Heilung unserer Verletzungen erlangen. Und das ist das Entscheidende. Wir können Heilung der Verletzungen erfahren, neu werden. Und dann trifft das zu, dass Gott die Schuld in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt, sodass wir nicht mehr rankommen. Corrie ten Boom hat dazu gesagt: Und am Strand wird ein ganz großes Schild aufgestellt. Angeln verboten. Das sind ja oft so gerne Angler. Angeln verboten. Finger weg davon. Die Schuld gehört in die Vergangenheit. Vergebene Schuld kann die Gegenwart nicht mehr bestimmen und unsere Zukunft auch nicht mehr beeinträchtigen. Sie ist vergeben. Sie ist weggetan. Sie hat keine Macht mehr. Der liebende und vergebende Gott ist mächtiger. Und er, Gott, gibt eine neue, geheilte, saubere Lebensqualität. Darum ist es wichtig, Gott unsere Schuld, unsere Lieblosigkeit, unsere große Eigenliebe, die über allem steht, zu bekennen. In Jesus Christus haben wir die Chance, ja, wir haben das Glück, das sagt ja das Wort Chance eigentlich übersetzt, wir haben das Glück, freie, von Schuld losgelöste Menschen zu werden und dann auch zu sein. Nicht einmal zu werden, sondern darin zu bleiben. Diese neue, wunderbare Lebensqualität kommt von Gott, unserem himmlischen Vater. In Jesus, seinem Sohn, versöhnte er uns und die ganze Welt mit sich. Weil wir selbst in Christus Vergebung erfahren, können wir jetzt auch anderen vergeben. Wir haben etwas selbst bekommen, das können wir anderen auch Gutes tun. Was heißt es nun, als versöhnte Kinder mit Gott, dem Vater, zu leben? Das heißt ganz klar, wir haben keine Bringeschuld. Wir müssen uns nicht selbst rechtfertigen und Böses mit Gutem ausgleichen. Jetzt muss ich dies und jenes alles tun, damit das irgendwie wieder gerecht wird. Nein, wir dürfen Schuld am Kreuz abladen. Wie belastendes Gepäck dürfen wir es ablegen bei Jesus Christus. Das kann ich alleine tun, das kann ich da mit Menschen tun, wo die Schuld im Miteinander ist, gemeinsam, zu zweit oder wie immer uns das betrifft. Da, wo zwischen Menschen Schuld ist, dürfen wir das gemeinsam unter das Kreuz Christi bringen. Zur Vergebung gehört auch die Versöhnung. Ich meine, Versöhnung ist die Schwester der Vergebung. Das können wir nicht nur eins stehen lassen. Zur Vergebung gehört immer auch das Versöhnen. Das gehört zusammen. Lebensharmonie und das Mitgehen mit dem anderen oder mit der anderen, das kennzeichnet die Versöhnung. Meine Schwester, mein Bruder in Liebe annehmen und das auch, wenn mir es nicht leicht fällt, auch bei unterschiedlicher Sicht der Dinge, ja sogar auch bei Erkenntnisunterschieden im Wort Gottes, in Liebe füreinander da sein. Das ist in Versöhnung leben. Wir haben ja einen Herrn, wir haben einen Glauben, wir haben eine Taufe und wir sind ein Leib als Gemeinde Jesu Christi. Natürlich mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Der Arm kann nicht Auge sein oder das Ohr kann nicht Fuß sein, doch auch da, ein versöhntes Miteinander ist lebensnotwendig. Das Leben gerät in Gefahr, es wird zumindest beeinträchtigt, wenn wir uns in unserer Verschiedenheit nicht ergänzen und zu einem Leben mit vollem Genüge, also einem glücklichen Leben beitragen. Wir sind also herausgefordert zu einer gegenseitigen Ergänzung, den anderen zum Glück zu begleiten. Das ist der Wille Gottes, der Wunsch Gottes für dich und für mich, für uns als Gemeinde Jesu Christi. Tja, magst du jetzt denken, da sehe ich aber noch dies und jene Rechnung offen. Ich bin ja mal gespannt, wann er zu mir kommt und dann mal sagt, ach, wie könnte er sich entschuldigen, um Verzeihung, um Vergebung bitten. Oftmals bin ich ja selbst auch schuldig geworden, natürlich nicht so krass wie mein Gegenüber, auf keinen Fall. Erst nach ihr und auch erst nach dem ein Wort das andere gab. Eine Geste, meine Geste geradezu herausforderte ich. Also er war auf jeden Fall vor mir dran. Dann lass dir sagen, bleib nicht in diesem Denken. Wag du den ersten Schritt. Geh du auf deinen Schuldner zu und entschulde ihn. Nimm deiner Schwester, nimm deinem Bruder die Last ab, die euch beide betrifft und die euch beide quält und versöhnt euch. Unser himmlischer Vater hat uns dies vorgemacht. In seinem einzig geborenen Sohn Jesus ist er uns entgegengekommen. Er ist uns entgegengekommen. Als Mensch, ganz auf unsere Art, ist er uns entgegengekommen. Und für unsere menschliche Schuld hat Jesus sein Leben hingegeben, damit wir mit Gott dem Vater versöhnt sind und wir uns untereinander versöhnen können. Also wage den Schritt, streck du die Hand zur Vergebung und zur Versöhnung aus. Es ist nicht leicht, aber es tut gut, es hilft. In unserem Predigttext, den ich am Anfang las, wird uns ein sehr krasser Schuldvergleich aufgezeigt. Der Schuldner des Königs war mit 10.000 Talenten, das sind ca. 50 Millionen Mark, sagte man, also ungefähr 25 Millionen Euro, ich sage jetzt mal 50 Millionen verschuldet, das waren ca. 50 Jahreseinkommen des großen Chefs, des Big Boss, des Königs. Der König hatte also 50 Jahreseinkommen zu bekommen von seinem Schuldner, von seinem Knecht, sage ich mal. Also es muss schon ein hoher Knecht gewesen sein. Dafür soll nun dieser Schuldner mit Frau und Kindern als Sklave verkauft werden und alles, was er besitzt auch, damit nur ein Teil der Schuld beglichen würde. Man muss sich das vorstellen, das ist ein wahnsinniges Aufkommen, 50 Millionen Jahreseinkommen des größten Chefs. Nach jüdischem Gesetz würde der Schuldner im 7. Jahr jedoch seine Freiheit wiederbekommen und begnadigt werden. Also es heißt, 6 Jahre und dann könnte er wieder neu beginnen, noch einmal ganz von vorn anfangen. Doch sein Chef, der König, erlässt ihm nach seinem Bitten diese riesige, eigentlich nie zu begleichende Schuld. Und dies sofort und auf der Stelle und nicht nach 10 Verhandlungen und was weiß ich wie anstrengenden nächtlichen Tagungen, sondern er hat sich das angehört, sich ein Herz genommen und hat ihn sofort begnadigt. Wahnsinn, unvorstellbar, was für ein riesiges Glück für diesen Mann, sofort begnadigt. Und er, gerade unverdient erlöst von riesigen, niemals begleichbaren Schulden, begegnet seinem Schuldner, der ihm 80 Euro schuldet, unversöhnlich auf sein Recht pochend, hartherzig wirft er ihn für diese läppische 80 Piepen ins Gefängnis. Er selbst ist gerade für 50 Millionen begnadigt worden und vergibt nicht mal eine ganz kleine Schuld. So ein unglaubliches Geschehen bleibt dem König nicht unbekannt. Er lässt den Mann rufen und stellt ihn zur Rede. Was bist du für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? zornig übergibt er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird auch mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder, eurer Schwester wirklich zu vergeben. So sagt Jesus. Dann können wir nur noch sagen, no future, keine Zukunft. Chance vertan, alles verspielt, Ende aus. Wo uns doch die Chance zum Leben, eine hoffnungsvolle Zukunft geschenkt war, uns war das Leben geschenkt. Wir wollen es verspielen. Und das alles nur, weil ich nicht über meinen Schatten springen kann. In Jesus Christus bezahlt Gott unseren, meinen Schuldschein. Er tilgt mit seinem Tod am Kreuz alle Sünden, große und auch kleine, die Lügen, die Untreue, den Ehebruch, den Diebstahl, die Lieblosigkeit zu deinem nächsten Jahr, sogar den Mord, wenn wir ihn bitten. Unfassbar, eine Riesensumme, 50 Millionen Schulden, erlassen, getilgt, weggenommen, vergeben, für dich. So wertgeachtet, so geliebt bist du, so geliebt bin ich von Gott. Wenn ich mir das bedenke und vor Augen mal, ein unglaubliches Geschenk, eine unglaubliche Lastwegnahme, dann meine ich, kann es uns leicht fallen, das verletzende Wort, die abwertende Geste, die unverständliche Äußerung oder ähnliches zu vergeben und als versöhnte Menschen Gottes, als Gemeinde Jesu Christi, Gott mit unserem ganzen Leben zu ehren. Wer nicht an Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird und durch Gottes Vergebung vergeben lernt, der hat die Gnade Gottes verscherzt. Und verscherzte Gnade wirkt Gericht, so wie wir es hier in diesem biblischen Bericht gelesen haben. Verscherzte Gnade wirkt Gericht. Dann wird Gottes Gnade in Gottes Zorn verwandelt. Jesu Wort vom Vergeben untereinander ist eine ernste Mahnung. Jesus sagt, als er gefragt, wie viel Mal muss ich denn vergeben? Dreimal ist doch schon viel, also nur reicht es aber. Ist das so, sagt Petrus. Und Jesus sagt, 7 mal 70 mal. In anderen Übersetzungen wird 7 mal 77 mal. Also im Endeffekt heißt das, wir sollen nicht rechnen, wenn wir vergeben. Wir sollen vergeben von ganzem Herzen. Und das wieder und wieder und wieder. Und wir sollen nicht sagen, jetzt ist aber gut, 3 mal 4 mal 5 mal vergeben. Dieses Wort ist die umgekehrte Formulierung der Vater unser, bitte vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diesmal müssen wir beten, du hast uns unsere Schuld vergeben. So wollen wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung kennzeichnet die Gemeinde Jesus. Sie ist das Herzstück der Gemeinde Christi. Und Vergebung ist ein ganz großes Zeichen der Liebe. Und Vergebung wird erfahrbar. Spannungen lösen sich. Das Miteinander wird angenehm und schön. Und es wird so angenehm, dass das für Gäste, für Außenstehende, die dazukommen, spürbar, erlebbar, erfahrbar wird. Oh, das ist angenehm hier. Man merkt, das ist ein gutes Miteinander. Hier ist, mit altem Luthertext zu sagen, hier ist Wohlsein, lasst uns Hütten bauen, so ungefähr, weil das angenehm ist hier. Das merken andere und wir selber merken das auch und wir merken, das tut uns gut. Wo wir einander von Herzen vergeben, da können zwei eins werden im Gebet. Da können sie einander zurechtweisen, das Verirrte suchen, das Verderbliche überwinden, die Kleinen schützen und die Erniedrigten hochachten. Da ist Jesus in unserer Mitte. Amen.